Punkt stehen geblieben bei dem Punkt, dass man heute einen Traum hat. Es spielt für unsere jungen Leute eine sehr große Rolle. Den Traum, früher hätten wir gesagt die Idee, was man alles gestalten und verändern will. Ein junger Mensch wird sagen, ich möchte die Welt verändern, ich möchte sie menschlicher machen, ich will Gutes wirken, ich will die Ungerechtigkeit bekämpfen. Das ist sicher heute auch eine ganz schlimme Gefangenschaft, wie wir sie im Raum der Landeskirche und der Theologie dort haben, dass die ganze Verkündigung erfüllt ist, was die Christen tun müssen. Die wird dauernd gesagt, das müsst ihr machen, das müsst ihr machen, wir müssen jetzt politisch aktiver werden, die Gesellschaft durchdringen. Wir sagten, es ist schwierig, was man überhaupt tun kann. Wenn Sie einmal die Bibel ansehen, da wundert es uns ja immer wieder, warum Jesus nicht die Welt verändert hat. Warum Jesus nicht einmal das ungerechte System damals der römischen Zwangsbesatzung abgeschafft hat. Oder das völlig ungerechte Steuersystem, an dem viele Menschen seelisch und körperlich zerbrochen sind, die ausgebeutet wurden bis zum Letzten. Warum hat Jesus selbst einen Mann wie den Herodes Antipas, den er ja selber als Fuchs bezeichnet, einfach gelassen und ihn nicht beseitigt, den Johannes umgebracht hat? Es ist immer in der Bibel ja wunderbar, wie uns von Anfang an gezeigt wird, wie Gott durch einzelne Menschen sein Reich baut. Und nie wird die gottlose Welt bekämpft. Weder die Kananäer, noch Potiphar, noch im Neuen Testament die Römer oder auch zu des Paulus Zeiten, sondern wie schwach und klein die Kraft auch war, diese Leute, entscheidend hat Gott durch die Schwachen gewirkt. Und die haben entdeckt, dass sogar ihre Schwäche der Hebel war, mit dem Gott wirken konnte. Seine Kraft vollendet sich in meiner Schwachheit. War erstaunlich. Und ein Mann wie Paulus hat gesagt, ich will das ganz offen und freimütig leben. Und darum faszinieren mich immer wieder in den Geschichten der Bibel diese Gestalten. So wie wir jetzt den Daniel haben, den Sie auch schon gestern behandelt haben. Aber das Wunderbare ist ja, dass es mit der neutestamentlichen Zeit nicht aufhört, sondern dass Gott durch die Geschichte von Menschen immer wieder geredet hat. Ich bedauere, dass in unseren Tagen wir sehr wenig Erzählungen gebrauchen, auch in unserer Verkündigung. Das war früher viel besser. Wenn Sie einmal die Reden Jesu daraufhin prüfen, dann hat Jesus die meiste Zeit Geschichten erzählt. Und die wichtigsten Wahrheiten hat Jesus immer in Geschichten hineingepackt. Und ich bin überzeugt, wo Sie irgendwo einen Bibelkreis haben, werden Sie, wenn Sie Geschichten verwenden, die Leute werden atemlos zuhören. Ob Sie da erzählen, wie die Heilsarmee gegründet wurde oder wie in Ihrem Leben Gott gewirkt hat, die Menschen werden aufhorchen. Und die Menschen werden sagen, nie ist ihnen sowas so nahe gegangen wie das, was man in einer Geschichte erzählt. Wir sind eben Menschen, die was zum Sehen brauchen, etwas Anschauliches. Und mir war das interessant, etwa in der Missionsgeschichte, bis in unsere Tage hinein, die Missionare sind nie hinausgegangen, um irgendwie ein hohes Ziel, ich will in Afrika die Sklaverei abschaffen oder ich will die Weltwirtschaft verändern oder so. Sie sind hinausgegangen, um einfach Christus, den Herrn, zu bezeugen. Einer dieser großen Missionare war ja Adoniram Judson. Die sind ja alle, damals waren das ja unbekannte, namenlose Leute, die hatten niemand hinter sich. Adoniram Judson hatte noch den Schmerz, dass ihn Gott nicht da eingesetzt hat, wo er gern wollte. Das ist ja in der Weltmission immer so gewesen, dass Gott die Leute anders verwendet, als sie sich selber das gedacht haben. Livingston wollte China-Missionar werden, der große Afrika-Forscher. Und Gott hat ihn in Afrika gebraucht und hat ihn dort befähigt zu dem ganz großen Missionsmann. Ich habe Ihnen heute Morgen erzählt, in meinem Leben war es auch so. Ich habe immer gemeint, Gott hätte mich als Missionar berufen und ich habe immer wieder gesucht und auf einmal war ich Pfarrer in Württemberg. Aber das geht bei Ihnen vielleicht auch so, dass Sie sagen, ich habe eine ganz andere Berufung. Wir sollten auch vorsichtig sein, bei jungen Leuten das mit der Berufung immer zu hoch zu hängen. Da werden ja manche auch schier verrückt dran. So, wir sollten sagen, geh mal Schritt für Schritt weiter, Gott wird dich leiten. Und so geht es auch bei Ihnen. Sie werden das dann erleben, wie Gott vorangeht. Und der Adoniram Judson hat gesagt, ich gehe in alle Plätze, nur nicht nach Burma. Und Gott hat ihn nach Burma berufen, weil Gott Humor hat. Und dort ist ja bis heute so, dass die eigentlichen volksmäßigen Burmesen ganz verschlossen sind fürs Evangelium. Es gibt, glaube ich, 20.000 Gläubige überhaupt nur unter dem Volk der Burmesen. Unter den Stammesvölkern, die Schlitzaugen, die Mongoloidenvölker, da gibt es unheimlich viele, bis zu 80% Christen in Burma. Aber unter dem richtigen Volk der Burmesen ganz wenige. Und ihm war immer ein Mann nachgelaufen, ein Sklave, von dem alle sagten, er sei ein Mörder, das war ein ungehobelter Mensch, seine Sprache war abstoßend und er war von seinem ganzen Charakter abstoßend. Und Adoniram Judson wollte den Mann eigentlich loshaben, weil er sagte, er behindert meine Verkündigung. Und er hat dann schließlich gesagt, ich kaufe dich frei, ich zahle den Betrag, den kannst du abhauen und musst nicht mehr bei deinem Herrn sein. Aber der Kutabio sagte, jetzt hast du mich freigekauft, jetzt bleibe ich bei dir. Und dem Adoniram Judson war das gar nicht recht. Und wie der das Evangelium annahm, ich glaube, der ist noch drüber erschrocken, dachte, das gibt ein schlechtes Aushängeschild. Man hat von diesem Kotabio das ganze Leben gesagt, dass er nicht sehr weit gekommen sei in der Heiligung. Dass er viele Fehler in seinem ganzen Verhalten Abstoßendes an sich getragen hat. Von seiner ganzen schlechten Lebensgeschichte her. Aber dieser Kotabio war der Mann, der die größte Zahl von Menschen zu Jesus führen konnte. Weil das Wenige, was er an Gnade erlebt hat, schon so stark war, dass die Menschen sagten, wenn das möglich ist, dass ein Mensch sich so wandelt, ein Mörder und ein ungehobelter, abstoßender Mensch, das ganze Volk der Karen, die bis heute seit 50 Jahren in einem schweren Bürgerkrieg mit der burmesischen kommunistischen Regierung liegen, geht auf Kotabio zurück. Ganz allein. Und das ist Gottes Geheimnis, das Sie auch erleben können in Ihrer Lebensgeschichte. Ich habe in der Mittagspause von einigen von Ihnen gehört, wenn man so fragt, wo sind Sie zum Glauben gekommen und so. Interessant, dass da waren immer Menschen, ich sagte nicht Institutionen, da waren Menschen, durch die Gott gewirkt hat. Und das kann sogar manchmal sein, einer nannte mir einen Mann, den würden andere vielleicht unter Sektierer einordnen. Ich kenne in Malawi eine Kirche, die hat einen Mann gegründet, der ein enger Freund von Russell war bei den Zeugen Jehovas. Und hat eine saubere bibel-evangelikale Kirche gegründet, die bis heute im Segen ist. Also Gott kann manchmal mit unregelmäßigen Leuten noch arbeiten, ganz merkwürdig. Wir wollen nicht alle Fehler gutheißen, aber trotzdem, dass viel gute Frucht geschieht, das hat ja Paulus gemeint, wenn nur Christus verkündigt wird, wenn wirklich Christus uneingeschränkt und ohne Fehler und unverzeichnet verkündigt wird, dann geschieht Reich Gottes. Und jetzt ist für uns immer wichtig, dass wir schauen müssen, wo sind denn solche Menschen bei mir und wo kann ich selber auf andere Menschen so wirken in meinem Umkreis. Das hatten wir heute Morgen in dem Kreis meiner Familie. Das, was uns ja sehr bekümmert, wie kann ich meine Kinder prägen, die oft einen ganz bösen Weg gehen und die sich nichts mehr von mir sagen lassen. Wie kann ich in meiner Verwandtschaft wirken, wo es oft am schwierigsten ist, ein Zeugnis zu sein. Menschen, Biografien sind ganz wichtig. Und da muss man immer wieder merken und darauf achten, es waren ganz schlichte Menschen wie du und ich, aber Leute, die sich füllen ließen von Gott und wo man das oft zu Lebzeiten gar nicht gesehen hat, wie Gott nachher Frucht wirkt, große bleibende Frucht. Denn das will Gott immer so machen, dass er die Spuren verwischt, damit wir uns nicht rühmen. Wir sind ja Leute, die Erfolg sehen wollen und sind sehr frustriert, wenn wir keinen Erfolg haben. Aber sagen Sie das von Ihrem Einsatz nicht. Bleiben Sie treu dabei und sagen Sie, ich habe gesät und es kann nicht sein, dass Saat im Glauben vergebens ist. Wirken Sie einfach weiter. Machen Sie Hausbesuche, kümmern Sie sich um andere, seien Sie ein Zeuge des Herrn. Aber das, was jetzt als Zweites hinzukommt, seien Sie einer, der sich nicht anpasst an die Umwelt. Ich sagte heute Morgen schon mal, das ist ein Druck auf uns, wir wollen uns an die Gesellschaft anpassen. Wir leben in einer harmoniesüchtigen Zeit, wo man jeden eigentlich verachtet, der ein wenig Unruhe hereinbringt und der die Dinge etwas deutlicher sagt. Ich will Ihnen noch mal was erzählen von einer Person, der mir sehr wichtig ist. In Singen, im badischen Singen, haben wir jetzt im Januar dort mit dem Heimatverein eine große Veranstaltung gemacht zum 300. Geburtstag von Johann Jakob Moser. Der gehört zu den Liederdichtern unseres Gesangbuches. Im württembergischen Gesangbuch ist ein Lied von ihm enthalten. das ist einer der ganz großen Geistesgelehrten gewesen. Mir war das immer wichtig, weil er sich unerschrocken zu den Pietisten hielt, zu den Gemeinschaftsleuten. Und er hat viele Jahrzehnte regelmäßig an den Bibelstunden teilgenommen. Das war damals etwas ganz Verpöntes. Und dieser Johann Jakob Moser war ein Genie. Er ist mit 19 Jahren Professor gewesen in Tübingen. Jura war der fruchtbarste Schriftsteller seiner Zeit, hat 600 Bücher geschrieben. Wenn Sie im Internet einmal reinschauen in die Bibliografie bei Bautz, dann werden Sie 21 eng beschriebene Seiten finden, alle Buchtitel. Die sind heute noch im Internet festgehalten, was Johann Jakob Moser geschrieben hat, war der Begründer des europäischen Völkerrechts und der Vater des deutschen Staatsrechts. Das hat also für die Juristen eine ganz hohe Bedeutung. Er war überall in Deutschland, hat Ehrungen behalten bei den Preußen und in Hanau, hat eine Akademie aufgebaut und so weiter. Und er kam nach Württemberg zurück in einer ganz dunklen Zeit, als damals die Herzöge uneingeschränkt geherrscht haben, diesen Absolutismus. Da hatten diese Vertreter des Volkes nur ein Recht, sie durften einen Landschaftskonsulenten benennen. Man könnte sagen, ein bisschen hochgeschraubt, das war der Sprecher des Landtags, obwohl das als gewähltes Organ das damals so nicht gab. Und er hatte alle Gesetze gegenzuzeichnen. Und da hat man gesagt, wer kann es überhaupt wagen, gegenüber diesem absolutistischen Herzog hinzustehen? Das war ja damals der Herzog, der auch den Schiller aus Stuttgart vertrieben hat und zu einem Flüchtling in Mannheim damals machte. Wer steht da? Und dann haben wir gesagt, es gibt nur einen, der unbeugsam ist, Johann Jakob Moser. Und er hat nach kurzer Zeit die Unterschrift verweigert und ist 5 Jahre auf dem Hohentwil gesessen. Ohne Fenster. Isolationshaft, keinen Besuch, keinen Menschen durfte er sehen, außer dem Kommandanten. Seine Frau ist in der Zeit gestorben. Und dann lesen wir mal, Johann Jakob Moser hat die ganze Zeit in einer Heiterkeit durchgestanden. Hat ein Buch später geschrieben, Heitere Stunden eines Mannes in strengster Isolierhaft und so weiter. Weil er mit Jesus diese Wegstrecke durchlitten hat. Und wenn man das einmal sieht, wie Moser am Ende freigelassen werden muss, weil die ganzen deutschen Fürsten revoltiert haben, man kann nicht das Recht so brechen, wie es im Fall von Johann Jakob Moser ohne Gerichtsurteil geschehen ist. Da sind die Leute an den Straßen gestanden und haben gesungen, unverzagt und ohne Grauen soll ein Christ, wo er ist, stets sich lassen schauen. Wollt ihn auch der Tod aufreiben. Soll der Mut dennoch gut und fein stille bleiben. Der Vers von Paul Gerhard. Es war ein Zeugnis für Württemberg und ich habe das neulich im Gemeindeblatt bei uns in Württemberg einen kurzen Artikel geschrieben über Johann Jakob Moser. Und da kamen gleich 2 empörte Leserbriefe und dann haben die gesagt, der Artikel ist ja völlig falsch, da wurde gar nicht gesagt, dass der Moser ein Querkopf war. Der hat es ja nirgendwo länger als 2 Jahre in einer Stille ausgehalten. Wenn Sie mal Biografie von Moser anschauen, wie harmonisch sein Familienleben war, seine Ehe über 50 Jahre und wir mit den Stundenleuten, das haben wir alle. Aber natürlich ist ein Christen Querkopf. Man will in unserer Zeit gar nicht mehr wahrhaben, dass das auch was Gutes sein kann. Ja, meinen Sie, der Bonhoeffer wäre ein bequemer Mann gewesen. Sie werden merken, im Dritten Reich sind nur Leute gestanden, die nicht harmoniesüchtig waren, sondern die auch den Mut hatten, aufzustehen und sagen, ihr könnt mit mir machen, was ihr wollt. Der Paul Schneider. Der Pfarrer von Dickenschie, der im KZ so hinstand, war ein Mann, ein Querkopf. Seine Studienfreunde haben immer gesagt, er hat es provoziert, auf den Punkt zu bringen. Und er war ganz beruhigt und hat gesagt seiner Gemeinde, jetzt sind wir endlich da, wo uns der Herr haben will, nämlich im Leiden. Man hat natürlich im Dritten Reich auch lang lavieren können. Aber der Paul Schneider hat gesagt, das ist eine gottlose Ideologie und die muss ich entlarven. Und ich möchte Ihnen heute auch einmal Mut zu machen, diesen Schuh sich anzuziehen und zu sagen, ich reg mich nicht mehr auf, dass da manche bei uns sagen, ich bin im Kram. So hat es bei Micha Ben Jimla geheißen, beim Ahab. Er redet nie was Gutes, wenn ich ihn frage. Nicht? Dass wir auch in einer gottlosen Zeit nicht einfach auch alles gutheißen können. Wir wollen nicht die Meckerer vom Dienst sein. Ich fand das bei dem Johann Jakob Moser toll. Er hat, wie er entlassen war von seiner Haft, nie ein böses Wort gesagt, hat auch nie Wunden geleckt. Er hat nie Vorwürfe gemacht. Der Herzog hat sich nie bei ihm entschuldigt. und er hat dem Herzog wieder seine Mitarbeit angeboten. Das Christenart, auch nicht zu sagen, ich muss zuerst ein Bekenntnis der Buße haben und dann kann ich vergeben und so. Man kann das ja alles auch sehr theatralisch machen. Wir haben nichts einzufordern in einer gottlosen Welt. Wir sollten Friedensstifter sein, auch nicht wehleidig und überempfindlich sein. Aber wir müssen wissen, wir haben in dieser Welt eine schwierige Aufgabe. Und das kann sein, dass manche Pfarrer in ihrer Kirchengemeinde Angst vor ihnen haben. Aber bitte machen Sie es unter vier Augen, wenn Sie etwas Kritisches sagen müssen. Sagen Sie so, dass der andere es wenigstens übernehmen kann. Ich glaube, dass Johannes der Täufer dem Herodes Antipas unter vier Augen gesagt hat, es ist nicht recht, dass du deines Bruders Weib hast. Das hat nicht in seiner Verkündigung gesagt. Wir sollten vorsichtig sein, aber wir müssen heute manches sagen, auch den jungen Leuten. Mir geht es oft so, dass ich mich auch oft frage, hast du jetzt wieder eine Tür zugeschlagen? Aber ich denke, auch unseren jungen Leuten müssen wir sagen, vielleicht können wir es mit blutendem Herzen sagen, das, was heute hier auch kam, das Problem in der Familie, wenn wir Dinge wehren müssen, dann sagen wir, es tut uns furchtbar weh und wir selber haben hier viel Fehler gemacht. Ich möchte es bloß als brüderlicher Freund sagen oder als väterlicher Freund, wir können da nicht mitgehen, aber wir schulden das in einer schwierigen Zeit, wenn das so ist, dass der Gräuel der Verwüstung da ist und dass viele verführt werden, dann schulden wir dies, dass das Zeugnis des Evangeliums nicht verändert werden kann, dass unser Gewissen gefangen ist in Gottes Wort, und das sollten wir sagen. Und da ist mir auch die Gestalt des Daniel eine ganz große Hilfe. Weil das wieder in der Bibel so toll erzählt ist, da war doch auch wieder ein Mann. Das System wurde nicht geändert und die Gesellschaft wurde nicht verändert, aber der einzelne Mann hat einfach gewirkt. Und nochmal, denken wir an sein Schicksal. Es war ein ungerechtes Schicksal. Er wurde deportiert. Er hätte sich doch auflehnen können. Heute hätte man die Menschenrechte angeprangert. Und er hat gesagt, was geschieht mit mir? Wir machen eine Demonstration und wir beschweren uns. Aber es ist überhaupt auffallend in der Bibel, dass dieser Weg nie gewählt wurde. Dass man bei der Welt um Unterstützung bittet und sagt, helft uns bitte, wir sammeln jetzt alle Stimmen und dann appellieren wir an die Botschaften und so weiter, dass da uns Recht geschieht. Der Daniel war deportiert mit seinen Freunden in die Welt Babels. Und wenn der Name Babel fällt, wissen wir genau, das ist unser Thema von heute Morgen. Eine gottlose Welt, eine Welt, die gegen Gott sich auflehnt, eine antichristliche Welt. Kann man denn in Babel überhaupt Gott dienen? Geht das denn? Wir reden heute so viel von den Systemen. Und dann spielt das so eine große Rolle. Wie ist das heute im Wirtschaftsleben, wenn man Christ sein will? Wie ist das heute in unserer Gesellschaft? Liebe Freunde, ist nicht so wichtig. Nach der Bibel spielt das gar keine Rolle. Wenn du nur ein Licht Gottes bist und wenn der Herr durch dich wirken kann, wie hat der Daniel gesagt mit seinen Freunden, wir wollen uns nicht verunreinigen lassen. Und darum hat er so drauf gesehen. Dabei ging es um eine für mich sehr nebensächliche Frage. Es ging um das Fleisch, um die Speisegebote, die ja Jesus auch als sehr nebensächlich schon bezeichnet hat. Aber ihm war es so wichtig, Gott treu zu dienen, bis zum letzten Häkchen hin. Da war ein Fundamentalist. Er hat gesagt, will ich einfach tun. Unter gar keinen Umständen will ich einwilligen. Er hätte auch sagen können, um bei den Babyloniern besser anzukommen, so wird der moderne Weg der jungen Evangelikalen heute anzusehen, wenn man in Babel ist, dann muss man ein Stück weit auch die Musik von Babel machen und die Spredeweise von Babel, sonst hören die mir nicht zu. Es war ihm gar nicht wichtig, ob die Leute zuhören. Ich will nur Gott dienen. Ich habe nichts dagegen, dass wir moderne Stilmittel nehmen. Wir wollen auch nicht uns anziehen, wie Oma sich angezogen hat. Aber Sie verstehen, wir dürfen nicht unterm Druck stehen. Unterm Druck stehen, durchs Kopieren Menschen zu gewinnen. Das darf unsere. Sollen wir normal sein, was wir echt sind? Ich glaube, das kommt in unseren Versammlungen an. Dann wir das machen, was uns angemessen ist, so wie wir unseren Stil haben. Und dann lasst uns nur von Gott gefüllt sein. Und ich will mich nicht verunreinigen lassen mit dem, was dort sonst in Babel üblich ist. Die Tempelgefäße, das hören wir ja nachher, die waren deportiert, aus denen haben sie gesoffen. Im Übermut der König von Babel. Aber da waren Menschen, die konnte er nicht missbrauchen. Und das ist das Herrlichste, wenn der Teufel alles verwüsten kann. Er kann den Tempel von Jerusalem zerbrechen, er kann die Gefäße entheiligen, aber das sind Menschen, die ihre Knie nicht beugen. Und darum ist das in unseren Tagen ganz arg wichtig, dass wir hier eine Festigkeit haben. Darum habe ich Ihnen auch von diesen Personen erzählt, die einfach das in ihrer Zeit gemacht haben. Und ich erinnere noch einmal daran, dass in unseren Tagen Zivilcourage nötig ist. Das ist das, was ein Johann Jakob Moser hatte. Er hatte seinem Herzog gesagt, euer Durchlaucht werden einen ehrlichen Mann finden. Wie der gesagt hat, ich will Sie der allerschärfsten Inquisition. Und er hat gesagt, tun Sie es. Mein Leben können Sie durchleuchten, Sie werden nichts finden, womit Sie eine Anklage gegen mich begründen können. Könnte man das von uns sagen? Wo die weltlichen Polizisten alles prüfen, und es ist nichts Unrechtes in meinem Leben. Ich werde nichts finden, wo er mich anklagen könnte. Das ist wichtig. Aber wenn ich von Daniel rede, möchte ich Sie nur daran erinnern, dass alle biblischen Gestalten, auch der Josef, nicht den Klageweg beschritten hat. Als die Frau Potipharin mit einem falschen Zeugnis ins Gefängnis warf, er saß auch nicht da und sagte, wie kann Gott das zulassen? Wo ist Gott geblieben? Sondern der Herr war mit ihm. Und was er tat, dazu gab der Herr Glück. Auf dem schwierigsten Weg, dem Herrn dienen. Und der Herr hat ihn gebraucht zum Evangelisten im Gefängnis und der Mundschenk und der Bäcker. Und wie hat Gott sein Leben weitergeführt? Ich denke immer wieder an den Mose. Gott hat den Mose nicht gebraucht. Er hat immer sagen können, ich kann mit dem Pharao reden, ich kenne diese Welt. Ich bin aufgewachsen als Adoptivsohn der Tochter Pharaos. Gott hat ihn brauchen können als namenlosen, barfußen Mann vom Sinai, Hirten. Lass meine Leute ziehen. Und er kam beim Pharao gar nicht an, bis Gott zu ihm sagte, ich habe mich den Vätern offenbart als der El Shaddai, als der Allmächtige. Und auch nachdem er beim Pharao rausgeschmissen war, bleib bei deinem Auftrag. Ich werde mich in deinem Leben als der Allmächtige offenbaren. Mir so überwältigend, wie Gott das zeigt, selbst wo seine Diener scheitern im Dienst, bleib du dran, das ist der Verheißungsweg. Und diesen Weg ging der Daniel, und darum ist das nicht ein Randthema, unsere persönliche Glaubenshingabe an unseren Herrn, sondern das ist das Zentrum dessen, was Christen der Welt geben können. Natürlich, damit die Gottlosen der Welt etwas von den Segenströmen Gottes bekommen. Darum sollen wir uns hingeben dem Herrn. Und Sie wissen das doch, wie immer wieder die großen Segenströme in die Welt hinausgingen. Durch solche Menschen, die ganz ungeteilt Gott gedient haben. Unsere germanischen Vorväter sind ja irgendwo auf den Bäumen gesessen. Und was waren das für Menschen? Haben Wodan angebetet. Und was hat das Evangelium für eine Revolution geschaffen? Durch die Bekehrung der Menschen. Das ist mir immer wieder groß. Und eine Kultur in Deutschland geschaffen, wo ein Johann Sebastian Bach seine Musik machen konnte und wo eine Wissenschaft gedeihen konnte, wo Universitäten entstanden wurden. Das ist alles auf dem Umfeld des Christentums gekommen, weil da Leute waren, die ganz Jesus dienten. Das sind Nebenprodukte, die weltverändernden Früchte. Aber die Hingabe war doch wichtig. Und der Daniel war ja noch seinem Heimatboden entwurzelt. Er war ja nicht mehr da, wo seine Umgebung war. Er stand ganz allein. Wenn unsere jungen Leute zur Bundeswehr gehen, wenn die Eltern sie ziehen lassen müssen, wir können sie auch nicht betreuen. Und wenn das Jesus wirklich schenkt, da ist einer, der mit Jesus etwas tut. Und dann, das gibt überall etwas Wunderbares. Wir können das nicht kontrollieren und nicht reglementieren. Aber er weiß einfach, ich muss in dieser Gesellschaft anders leben. Das stößt mich nicht, dass die anderen sich über mich mokieren. Wir wollen auch unseren anderen Lebensstil auch nicht zum Aushängeschild machen. Es geht gar nicht darum, um etwas Theatralisches zu machen. Sondern er lebt einfach so, wie er seinem Gott leben muss. Und dann schenkt es Gott, dass er 10-mal mehr Geist hat als all die Weisen Babels. Und da kommt es wieder zum Ausdruck, es ist eine Gabe. Es ist ja heute in unserer Zeit eine große Verunsicherung, welche Gaben ich habe. Und manche haben da richtige Tests an sich durchgeführt. Erwecke die Gabe, die in dir ist. Was ist das? Die Gabe des Heiligen Geistes. Wenn sie Jesus einen Herrn heißen können, wirkt der Heilige Geist schon in ihnen. Aber der Heilige Geist will noch viel mehr tun. Was will er tun? Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Keuschheit. Lassen Sie die Gabe wirken, dass Sie 10-mal mehr haben als alle anderen. Und das ist ein Geschenk und die darf man nehmen. Wie eine Quelle, die fließt. Ich bin ein Fan alter Schinken, also nicht BSE-Schinken, sondern von Büchern, so antiquarische Bücher. Und ich habe neulich in einem Antiquariat den alten Bogatzki Leben im Heiligen Geist gefunden. 800 Seiten Leben im Heiligen Geist. Also hätte ich, da wäre unsere ganze charismatische Diskussion überflüssig. Und das mal sieht, dass das ganze Glaubensleben doch von Anfang, vom Gläubigwerden, von der Heiligung, vom Missionseifer und alles, ja was denn sonst? Christus in mir, natürlich, ja. Aber lasst uns das leben und ergreifen. Nicht mit anderen Dingen als mit diesem, dass Christus in mir Raum gewinnt. Und Christus mein Leben erfüllen kann, ich ihm dienen kann, in einer fremden Umgebung und sein Bote sein kann. Mutig ein Einzelner sein, das ist heute nötig. Das Zweite, was nötig ist, ist Verantwortung für die Welt. Auch dieses Wort wird immer wieder stark strapaziert. Man muss Verantwortung für die Welt ausüben. Mein Vater, der eigentlich ein Volkswirtschaftler war und ein Währungstheoretiker, also über die, das war so Alan Greenspan, so wie soll man die Währungskurse angleichen und Goldkurse, das hat ihn ein Leben lang interessiert. Damals in der Zeit der großen Weltwirtschaftskrise in den 20er Jahren, der war junger Lehrer, Gewerbelehrer in Calw und da kam der Dekan zu ihm und hat gesagt, hat es ja schön, dass Sie jetzt in unsere Gemeinde zugesogen sind. Helfen Sie mir auch, dass Sie mir etwas sagen können, jetzt zur Weltwirtschaftskrise. Darüber will ich am Sonntag predigen. Und da hat mein Vater damals gesagt, legen Sie das Wort Gottes aus, dann wissen wir, Volkswirtschaftler, was wir tun müssen. Ich glaube, dass das richtig ist. Das ist beim Daniel auch so schön. Der Daniel hat sich auch nicht aufgedrängt. Er hat sich auch nicht als Spezialist irgendwo angesehen. Sondern das Interessante war ja, dass er geholt wurde. Er wurde ja von den Mächtigen damals geholt. Warum braucht der König von Babel den Daniel? Absolut unverständlich. Das ist ein Geheimnis Gottes. Und wir sehen auf jeden Fall, dass die Großen in der Welt gar nicht so sicher sind, wie wir meinen. Und wir haben immer eine falsche Vorstellung von den Menschen, unter denen wir wohnen. Ich habe immer Herzklopfen gehabt, wenn ich in einer Glocke geläutet habe, wo Leute wohnen, die ich nicht kannte. Ich habe immer gehofft, hoffentlich ist niemand da. Wenn wir Straßeneinsätze gemacht haben, der Königstraße, habe ich bis zum Schluss geseufzt, Herr, lass es auch kräftig regnen, dann fällt es aus. Denn wir haben ja Angst, wir haben ja normale Angst zum Bekennen, es fällt uns schwer. Ist eine blöde Situation. Ich habe in 30 Jahren Stuttgarter Innenstadt nicht eine Türe gefunden, wo mein Besuch nicht erwünscht gewesen wäre. Obwohl ich immer auch, wenn evangelische Familie war, in der Nachbartüre geläutet habe, wo ich nicht wusste, wer da wohnt. Ob Katholiken, Atheisten oder sonst was. Da habe ich gesagt, darf ich Sie kurz grüßen? Ich bin hier der Pfarrer. Also ich weiß gar nicht, ob Sie zu uns gehören und so. Habe nie eine Kartei extra mitgenommen. Meist sagen die, warum kommen Sie erst jetzt? Es war kein Haus. Und ich habe mir zur Regel gemacht, wo ich nicht etwas aus dem Evangelium sagen wollte. Natürlich, wenn sich ein Mann gerade rasiert hat, dann ist man wieder gegangen, dann hat das Evangelium mit ihm ausgeteilt. Aber sonst überall, wo ich nicht ein Stück des Evangeliums mit ihnen austauschen konnte und mit den Leuten beten konnte. Ganz gleich, ob es Atheisten war. Es ist mir nur einmal abgelehnt worden, das Gebet. Es war eine Kirchenmusikerin. Eine kirchliche Angestellte. Beim Trauergespräch ihres Vaters. Nein, beten bitte nicht, das hat nichts zu tun jetzt. Aber sonst alle gottlosen Leute, sie suchen, es gibt einen heimlichen Hunger. Und das zeigt uns auch die Daniels-Geschichte. Sie merken die Grenzen ihrer Erkenntnis. Warum gehen denn so viele zur Esoterik? Warum laufen denn die Menschen allen Religionen nach? Weil die Christen ihnen nicht helfen, ihre Nöten. Sicher, wir haben es auch falsch gemacht, aber Gott muss uns den Geist der Weisheit geben. Wir können das auch am Daniel dann im Detail, ihr habt es vielleicht schon getan, noch einmal prüfen, wie der Daniel das auch sorgfältig getan hat. Wie der König von Babel dazu ihm sagt, wir haben gehört, du hast den Geist, sagt er, nee, ich habe nichts. Ich bin ganz kleine Nummer. Aber Gott kann. Und da gibt es schon ein Zeugnis von Gott und sorgt dafür, dass es nicht eine Verwechslung gibt. Wie wir manchmal meinen, ach, die bewundern uns. Ich bin nie glücklich, wenn einer mir erzählt, mein Onkel hat mir auch gesagt, ich wollte so sein wie du. Ich glaube nicht, dass das ein ehrliches Bekenntnis ist. Wenn ein gottloser Mensch sagt, ich bewundere euch, ihr Christen, ich glaube es nicht. Die Gottlosen bewundern uns nicht. Wir sollten auch nicht da auf den Leim kriechen, das sind Lobesworte. Schleimleckerei, wollen wir nicht haben. Sondern wir sollten den Menschen sagen, an meinem Leben seht ihr viele Fehler. Und wenn ich nicht täglich einen Herrn hätte, der mir meine Schuld vergibt, wäre ich verloren. Aber ich will dir von dem großen Christus erzählen, der mein Leben so weit gemacht hat. So macht es der Daniel. Er möchte das nicht demonstrieren, er kann es auch nicht vorleben. Das ist ja ein Stück falsch, wenn wir es vorleben, und wir können das Evangelium nicht vorleben. Ja, unsere Kinder haben doch immer gesehen, die merken doch, welche kurz angebundenen Nerven ich habe und wie ich ungerecht bin und wie ich aus der Haut fahren kann und die sehen doch alles. Aber deshalb wollen wir doch unseren Kindern das Zeugnis mitgeben, wie wir selber bei Gott immer wieder Vergebung empfangen. Und wie wir umkehren dürfen aus unseren Fehlern. Und genauso macht es Daniel, er sagt, der Herr ist es. Und da weist er darauf hin. Und das, was wir der Welt geben müssen, auch in all unserem Zeugnis, wir können kein vorbildliches Christenleben machen. Ich habe es oft gehört, wenn Leute gesagt haben, bei Ihnen ist die Kirche so voll und so. Ich sage, passen Sie auf, 3 Wochen und Sie ärgern sich über mich. Aber ich wollte, dass Sie Christus kennenlernen. Sagen Sie ganz kurze Frontverkürzung, weil es doch wahr. Meine Frau hat die Größe, mit mir zusammenzuleben, aber sonst würden sich viele Leute mir ärgern. Und das ist doch auch bei Ihnen, manche von Ihnen sind sicher noch viel besser, aber Sie wissen, was ich meine. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht das verschieben. Der Paulus hat doch nie gesagt, guck mal mich an, wie fromm ich bin, sondern hat vom Kreuz gesprochen und hat von Christus erzählt. Das war sein Thema. Er hat den Christen gesagt, ich will euer Vorbild sein. War aber für Christen, nicht für die Ungläubigen. Und das ist beim Daniel ganz wunderbar, wie er das zeigt und wie er in dieser Situation auch merkt, da ist ein König, der hat eine Nacht nicht schlafen können. Die Signale heute, auch von den erfolgreichen Managern unserer Welt, sind sehr groß, dass sie am Leben verzagen. Vergesst das nie, wie einer der großen Daimler-Manager von heute auf morgen sein Amt niedergelegt hat. Der Spiegel hat geschrieben, wahrscheinlich wird er jetzt Unilever-Konzern oder sowas übernehmen. Nein, er hatte keine Kinder, hatte ein Adoptivkind und das in einem Internat mit 15 Jahren im Mittelmeer ertrunken. Was Leben hin? Obwohl damals der Daimler-Manager schon das 10-fache vom Bundeskanzler verdient hat im Monat. Ist kein Leben mehr. Oder Erfolg, sicher, das war ein Traum, aber was haben Sie? Wenn Sie viel Geld haben, Sie können auch nicht 5-mal am Abend zu Abend essen und Sie können nicht 8 Anzüge übereinander anziehen und schönes Auto, aber Sie können auch 5 Autos fahren, aber nicht gleichzeitig und so. Es ist immer schwierig, begrenzt, was Sie machen können. Wenn man so mal ansieht, das sind immer Träume, die uns was vorgaukeln und dass die Menschen in der Welt unerfüllt sind. Wenn ich am Abend mit meiner Frau zu Nacht verspreche, schmeckt es mir besser als vielen in einem Gourmet-Restaurant. Verspreche ich Ihnen. Es ist immer relativ, was Sie als Lebensglück ansehen. Und die Reichen dieser Welt haben große Not und sie enden unrühmlich, werden irgendwo gefeuert und Sie sehen das schon an Geschäftskollegen, wie das oft ist. Was ist mein Leben? Wofür habe ich eigentlich gearbeitet? Am wenigsten ist das erstrebenswert, was wir heute mit unserer Lebensverlängerung. Gehen Sie in die Pflegeheime. Riechen Sie den Duft der Zimmer. Sehen Sie, wie die Patienten aufgelegen sind, wie einer und dann sagt, ich wäre so gern gestorben. Und wenn einer Infektion hat, holt man ihn sofort in die nächste Intensivstation mit Blaulicht. Selbst den, der sterben will. Ich habe es jetzt wieder bei einer 99-jährigen Frau, wo die im Krankenhaus saß. Warum bringt er die denn eigentlich wieder? Man darf es auch nicht sterben lassen. Ist furchtbar. Das wird ja alles noch unsere Zukunft werden. Das ist heute ganz, ganz große Not, die ich als Seelsorger gesehen habe. Wir haben die einzige Antwort, weil wir eine Hoffnung ewigen Lebens haben, eine Zukunft und welch eine gefüllte. Singen Sie nur die Verse von Geh aus mein Herz am Ende. Welch hohe Lust, welch heller Schein wird wohl in Christi Garten sein. Sehen Sie doch, wie die Welt arm ist. Und in dieser Zeit sollten wir unsere Weltverantwortung wahrnehmen. Das heißt, Fürbitte für die Mächtigen. Nicht, dass wir die Gelder wollten von dort, sondern dass wir die Menschen sehen. Die Menschen sehen mit ihrer Not und zu ihnen gehen und versuchen, wo sie Zugang haben und zu irgendwelchen Menschen kommen in ihrer Nachbarschaft und bezeugen sie ihnen das auf eine Weise, so wie sie sagen, ich habe es erlebt. In der kommunistischen Zeit kannte ich in der Tschechoslowakei einen Christen, der war Leiter des Personaldienstes für das ganze medizinische Wesen in der Tschechoslowakei. Er war ein Kaufmann, dem sie 3 Häuser beschlagnahmt haben und weggenommen haben, die kommunistische Regierung. Und er sagte mir damals, mich hat es nie gereut, was ich verloren habe. Sein Sohn sagte, der kam später aber auch noch zum Glauben, ich will alles wieder haben, was die weggenommen haben, die Kommunisten. Der Vater sagte, nö, ich bin frei. Und er hat es so verstanden, er hat gesagt, bei mir, mein Personalbüro im kommunistischen Staat, damals in Prag, wie viele Stunden ich täglich Seelsorge treibe an den Ärzten, an den Hebammen und Krankenschwestern, die bei mir ihr Leid ausklagen, die mit dem Leben nicht mehr fertig werden. Das ist erstaunlich, wie die Menschen hier verzweifeln. Und er hat dann seine Neujahrsgrüße damals versandt in der kommunistischen Zeit, da hat er draufgeschrieben auf den Absender hin, wo man seinen Stempel drauf macht, ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Es war sein Zeugnis an all diese gottlosen Leute. Der kommunistische Staat hat es akzeptiert. Das gab's. Wie das in Babel toleriert wird, dass da ein Daniel lebt, und wir sollten nicht sagen, das kann man nicht. Wir sollten aufpassen, heute Morgen war es auch von der brüderlichen Kritik die Rede, dass man andere sagt, meinst du, man kann das so sagen oder wirkt das zu klebrig? Es gibt ja so eine fromme Weise, die abstoßt. Aber es war Wunderbares, ich habe hohen Respekt vor vielen von Ihnen. Sie erreichen Leute, die andere nie erreichen. Und Sie haben eine Art, eine menschliche Art, wie Sie das mit einem netten Geschenk, mit einer freundlichen Art oft tun können. Und diese Menschen brauchen gläubige Leute. Und das ist, wie gottlos der Betrieb auch sein mag und wie schlimm die Situation auch in Babel sein kann. Wir sehen das noch einmal nachher, als dieses schreckliche Festmahl in Babel ablief. Dieses verrückte Fest, wo sie selbst diese heiligen Gefäße aus dem Tempel holen ließen und gezecht haben. Es muss ja ein wildes Fest gewesen sein, Daniel 5. Wo sie gesoffen haben, was das Zeug hielt. Und plötzlich erschien die Flammenschrift an der Wand. Gewogen, gewogen, zu leicht befunden. Sie können heute NTV hören, Börsennachrichten, alles. Jeder sagt, wann bricht alles zusammen? Sie spielen den Leuten von Los Angeles, sie sagen, das nächste Erdbeben kommt. Der Grund, auf dem wir stehen, ist nicht mehr sicher. Die Leute haben so ein Fühlen, dass sie gar keine Zukunft haben. Natürlich reden das nicht mit frommen Floskeln. Aber dort war es die Königinnenmutter in Babel, die daran erinnerte, da war ja mal einer. Der hatte den Geist der großen Götter. Sucht doch nach dem Daniel. Der kann euch die Flammenschrift deuten. Und das ist so wunderbar, wenn wir den Leuten helfen dürfen. Und ich bitte Sie immer wieder, benutzen Sie besonders die Krankenbesuche. Das ist eine Sache, wo leider viele Pfarrer nicht mehr nachkommen heute. In den Besuchen. Auch in Ihrer Nachbarschaft. Wenn Sie es kurz machen und unaufdringlich, bleiben Sie gerade bei Kranken nicht lange. Die Länge macht's nicht. Und Sie brauchen auch gar nichts schenken. Aber sagen Sie den Leuten, ich habe Ihnen was mitgebracht. Und dann sagen Sie irgendein Lied, Vers oder ein Wort. Mich hat immer wieder gewundert, wie rasch man heute bei den Kranken, bei den gottlosen Kranken ist. Wenn man sie fragt, hat sie das schon beschäftigt, warum sie gerade krank sind. Da werden Ihnen die meisten sagen, ja, warum habe ich das verdient? Und da können Sie ganz simpel davon reden, dass wir die Hölle verdient haben, Sie am meisten, aber wir von der Gnade leben und dass Krankheit keine Strafe ist, sondern dass Gott sie sucht und ihnen seine Liebe schenken will. Und sagt, ich würde auch gerne noch für sie beten und mit ihnen beten, um Gesundung. Ich glaube, dass da jeder Mensch fast offen ist. Wenn Sie da anfangen, da ist auch auf einmal die Frage der Schuld da. Und jeder sagt, ich habe das doch gar nicht verdient. Dann können Sie sagen, aber ich bin eigentlich jeden Tag erschrocken, dass Gott mich noch nicht zusammengeschlagen hat, wo ich so viel gegen ihn mache. Aber dann erzählen Sie es von der Güte Jesu und der einen sucht. Also ich meine, da sind viele Möglichkeiten da, wo diese gottlose Welt sucht und auch das uns deutlich macht, wir sind Priester und haben einen priesterlichen Auftrag. Und Gott hat uns so viel Einsicht gegeben. Nicht, dass wir prophetische Geheimnisse ausplaudern können, sondern das, was Prophetheuen im Neuen Testament meint. Leuten auf den Kopf zu sagen, du brauchst Frieden. Das ist im Neuen Testament gewesen. Weissagen, einem Menschen sagen, so wenn du so weiterlebst, landest du im Elend. Ich habe dir das zu sagen, was in deinem Leben sich ändern muss. Das ist biblische Prophetie. Was hat der Nathan zum David gesagt? Du hast gesündigt. Kehr um. Das ist Prophetenauftrag. Müssen wir immer aufpassen, was da gemeint ist im Neuen Testament. Das ist das Wichtigste. Mit dem Kommen Christi sind alle Geheimnisse uns geoffenbart, die wir brauchen. Und in der Schrift, das Wort ist allgenügsam. Aber dass wir es zuspitzen, den Leuten auf den Kopf zu sagen, das ist der Dienst des Propheten, auch eines Daniel gewesen, dass er Menschen helfen kann, ihr Leben zu begreifen vor Gott und eine priesterliche Stellung haben, für die Menschen beten. Dass Menschen Schuld weglegen können. Sie sind Priester. Das allgemeine Priestertum aller Gläubigen. Ganz arg wichtig. Wir haben diesen Auftrag, gerade wo heute in den Kirchen so viel versäumt wird, diesen Dienst zu tun, für unsere Umgebung zu beten, für die Menschen und ihnen zu helfen, dass sie mit Gott Frieden gewinnen und Versöhnung finden. Es geht um Rettung der Welt und es geht um Übersetzung der Barmherzigkeit Gottes, seine Güte und Freundlichkeit zu dolmetschen, damit es ein König von Babel überhaupt verstehen kann. Es ist ja erschütternd, wie Gott auch diesen König gedemütigt hat, dass er am Ende Gras gefressen hat. Das müssen alle die Menschen heute spüren. Die Welt ist ungnädig, wie sie miteinander umgeht. Schon ungnädig. Wenn ich die Zeitung lese, diese Scheinheiligkeit, keiner spricht mehr von Schuld. Doch, sie reden alle von Schuld. Von Schuld der Opposition, von Schuld der Regierung, von Schuld der früheren Regierung, von Schuld der Verbände, von Schuld der Geldpolitik. Alles ist Schuld. Nur Schuldzuweisung, nur Vorwürfe. Lasst uns Menschen sein, die nur noch Priester sind und wissen, Leute laufen rum, ob sie es zugeben oder nicht, mit einer großen Last, wir wollen ihnen helfen, dass sie frei werden. Das war Daniels Auftrag in Babel, noch das Letzte, nicht der Menschenknecht zu sein. Das ist eine Apostelweisung des Paulus gewesen. Werdet nicht der Menschenknechte. Sie lassen sich auch oft knechten. Sagen, das muss man so tun und so. Nein, lassen sich von niemand knechten. Von niemand. Sie sind ein freier Mensch. Ein Christenmensch steht allein unter seinem Herrn Jesus. Aber dem sind wir seine Knechte, seine Diener. Und nicht der Menschenknechte. Das ist ja so toll, wie nachher der Daniel das lebt. Als die Weisung rauskommt, man darf nichts mehr erbitten, als was vom König erbeten wird. Da dreht er sich nicht einen Augenblick um. Sagt, der König kann sagen, was er will, aber wenn es gegen meine Gottesverehrung geht, da kann er mich nicht treffen. Das ist so eindeutig. Da darf es überhaupt keinen Kompromiss geben. Ich bin nicht der Menschenknecht. Sollten Sie uns auch angewöhnen, dass wir nicht ein Knecht der Krankheiten sind, dass wir uns auch nicht sorgen in unserer Angst vor den Krankheiten. Wie viele von Ihnen sind heute belastet, weil sie schwere Krankheitsbefunde haben? Wir haben schon so oft erlebt, wie der Herr alles unter seiner Kontrolle hat. Ganz anders, als wir denken und planen. Wir sind doch nicht die Knechte. Wir sind allein Jesu Eigentum und wir dienen ihm. Und der Daniel hat einfach seine Sorgen dort bei dem Herrn abgelegt. Er hatte offene Fenster nach Jerusalem. Und da hat er gebetet, da heißt es, ohne Unterlass. Sogar der König von Babel hat gewusst, der Gott, dem du ohne Unterlass dienst, hat gewusst, bei dir ist das nonstop. Bei dir gibt es keine Minute Pause. Dich kann man nicht einen Augenblick rauslösen aus dieser Gottesbeziehung. Darum hat er ihn sogar geschätzt. Denken Sie mal, der heidnische König hat ihn darum geschätzt. Am Ende doch, weil er das bewundert hat, die Treue und Hingabe des Daniel. Sie können das in vielen Beispielen finden. Ein Obadja, der fromm war, wurde sogar am Hof von Ahab noch als Hofmeister gebraucht. Obwohl der Ahab mit seiner Isabel eine schreckliche Politik getrieben hat, zur Vernichtung Gottes. Aber da waren solche Leute nötig. Treue Leute, die Gott uneingeschränkt dienen. Darum wollen wir uns von der Welt nicht zurückziehen, sondern an unserem Platz bleiben. Das ist oft ein Problem. Da mag es extreme Beispiele geben, wenn einer sagt, ich bin bei Heckler und Koch in Oberndorf am Neckar in der Waffentechnik beschäftigt, kann ich da Gott dienen? Fragen Sie mich was Gescheiteres, also das ist schwierig. Hat mir schon immer früher, es war immer bloß auch witzig, dass da Leute sogar, die früher in der Prager Friedenskonferenz gedient haben und strenge Antikommunisten waren, im Betriebsrat von Heckler und Koch waren. Da habe ich mir gedacht, das passt auch schlecht zusammen. Aber da gibt es manche Beispiele, wo man sagt, kann man das mit seinem Gewissen noch vereinen? Das mag hin und her gehen und da kann man sich mit den Brüdern beraten. Aber dass es ganz wichtig ist, dass ich meinem Herrn diene und ganz klar, dass deutlich ist, dass Leute wissen, da gibt es gar keine Chance. Der Mann, für den kann ich die Hand ins Feuer legen. Das war ein Daniel in einer gottlosen Welt. Er hatte seine Gebetsstille und die war unaufgehbar und das zog sich durch den ganzen Tag hin. Wenn wir nur nie abhängig werden von unserer Karriere und meinen, das wären wir schuldig, wenn ich die Karriere erreicht habe, dann kann ich ein Zeuge Jesu sein, war Daniel ganz wichtig. Und wenn sie mich in den Löwengraben werfen, ich werde doch nicht deine Götter anbeten. Geht doch nicht. Ich werde doch nicht niederfallen. Liebe Brüder, lasst uns das wieder ganz konsequent packen. In den ganz verschiedenen Arten. Ich glaube, dass bei Ihnen jetzt ganz andere Fragen anstehen. Dass Sie sagen, ich bin gerade heute hergekommen mit einem Problem, das mich belastet. Aber kriegen Sie da trotzdem die Antwort, dass Sie sagen, ich möchte es ganz zurückführen auf die Grundlinie, ich diene meinem Gott. Und ich lege auch diese Not, die mich heute bewegt, dorthin. Und ich will sein fröhlicher Zeuge sein. Sie wissen, dass mich die Liederdichter ja immer so angesprochen haben. Ich habe das ja erst gemerkt bei meinen Forschungen, dass die meisten Lieder in großer Not entstanden sind. Und da schrieb neulich einer unserer Wasserbauern, Geologe aus dem Rift Valley in Kenia, einem der heißen Punkte der Erde, dass er in 27 Meter Tiefe in einem Brunnenloch das Lied gesungen hat, lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Da habe ich gedacht, das hätte einst der Joachim Neander nie gedacht. Wissen Sie, der Joachim Neander, der ist keine 30 Jahre alt geworden. Er hat keinen Job gefunden als Pfarrer, er hat Theologie studiert. Er hat dann dazwischen eine Warteschleife gedreht als Lehrer in Düsseldorf. Und da hat man ihn rausgeschmissen. Nach ihm ist nur noch das Neandertal benannt. Und die Knochen, die man mal gefunden hat, hat man nach dem Neandertaler zugeschrieben. Das ist der Joachim Neander gewesen in Düsseldorf. Aber aus der Schule ist er rausgeflogen. Und aus er heim zu dem Mann, wo er einst zum Glauben kam. In Bremen. Da ist er eigentlich in die Kirche gegangen mit 18 vor dem Abi und wollte Gottesdienst stören. Da war ein Piet. Da hat er gesagt, den lassen wir in Luft. Und wie der angefangen hat, Unterdeich zu predigen, war sein Gewissen getroffen. Und das war der Joachim Neander. Kurzes Leben. Aber sein ganzes Leben, ein Lobpreis der Herrlichkeit des Herrn. Alle die Lieder vom Neander. Wunderbarer König, Herrscher von uns an, lass dir unser Lob gefallen. Alle Neanderlieder, wo Sie sehen können, ein Mann, der in seinem Leben nichts erlebt hat, der nichts wirken durfte, durfte ein paar Monate noch Frühprediger sein, morgens um 5 Uhr Gottesdienst halten, außer 5 Mark frei, aber war wahrscheinlich niemand da. Aber das war das Leben von Joachim Neander. Und wie hat er Menschen das Lob ins Leben hineingelegt? Und da merken Sie, wenn Sie nur das fertigbringen, dass Sie von Gott gebraucht werden, an Ihrem Platz Zeuge zu sein, dass nach 300 Jahren noch irgendwo in der Welt einer, und wenn 27 Meter tief im Brunnenloch ist, fröhlich Ihre Sätze singt und sagt, durch den habe ich das Heil gefunden. Ist doch herrlich, wenn das weiterklingt und wenn wir Spuren hinterlassen des Zeugnisses von unserem Herrn. Dazu segne Sie unser Herr.